Einen schönen guten Morgen. Den Predigttext haben wir gerade gehört. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir sind heute hier, um zu gedenken an dem, was du für uns getan hast. Wir bitten dich, oder ich bitte dich, dass du jetzt zu mir sprichst und dass du zu deinen Kindern sprichst und dass du dein Wort segnest in Jesu Namen. Amen. Es geht in diesem ganzen Abschnitt um Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wenn wir diesen ersten Kapitel des ersten Johannesbriefs lesen, geht es um Gemeinschaft. Um Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn ich den Vers 3 lese, heißt es dort, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Hier kommt das Wort schon. Damit ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft ist der Grund unserer gewaltigen und vollkommenen Freude. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen wird. Also wie ihr merkt, das ist eine Fortsetzung von letzten Sonntag. Wir haben letzten Sonntag Vers 5 angeschaut. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Johannes betrachtet die ganze Position oder die ganze Situation folgendermaßen. Gemeinschaft ist eine Position, in welcher zwei Personen, wenn man so will, gemeinsam auf dem Wege wandeln. Gemeinschaft ist eine Reise, ist eine Freundschaft. Es gibt einen Schlüsselvers im Alten Testament. Dort heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Genesis Kapitel 5, Vers 22. Dort heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Es heißt, dass er Gemeinschaft mit Gott hatte. Und wir können uns diese Gemeinschaft folgendermaßen gut vorstellen. Man sieht zwei Menschen, die gemeinsam die Straße entlang gehen. Oder einen Ehemann und eine Ehefrau, die miteinander durchs Leben gehen. Ja, die auf ihrer Pilgerschaft miteinander wandeln. Es sollte jetzt was kommen, ne? Ja, das ist zu spät. Jetzt. Enoch wandelte mit Gott. Da steht das. Ja, das ist der Gedanke. Und der Christ ist jemand, der in dieser Weise mit Gott wandelt. Durch diese Welt hindurch wandelt. Offensichtlich müssen wir, also wenn wir über das Wesen und den Charakter einer derartigen Gemeinschaft nachdenken, müssen wir mindestens zwei Dinge tun. Erstens müssen wir etwas über den Charakter der zwei Personen, die an der Gemeinschaft beteiligt sind, wissen. Und deshalb beginnt Johannes unmittelbar mit genau diesem Thema. Und er erinnert uns dort im Vers 5 an die Natur und den Charakter und das Wesen Gottes. Wenn du an dieser Gemeinschaft interessiert bist, wenn du etwas darüber wissen möchtest, wenn du das verstehen möchtest, wenn du in dieser Gemeinschaft hausharren und bleiben möchtest, dann ist der Punkt, an dem du beginnen musst, den Charakter Gottes. Und deswegen sagt Johannes hier, dass Gott Licht ist und dass in ihm gar keine Finsternis ist. Er ist völlige, absolute Heiligkeit, ohne Makel, ohne Flecken, ohne irgendwelche Vermischung mit dem, was böse und sündhaft ist. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Und nun, in den Versen, die wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, kommt Johannes zu der anderen Hälfte dieser Gemeinschaft. Er kommt jetzt zu uns. Also nur einmal, es ist wichtig, dass wir den Charakter Gottes erkennen. Aber wir müssen auch etwas über uns selbst wissen. Es gibt in dieser Gemeinschaft zwei Parteien. Und es gibt dem Apostel Johannes zufolge gewisse Dinge, die auf beiden Seiten zutreffen müssen, bevor es eine wirkliche Gemeinschaft geben kann. Und in diesen Versen kommt er also zu dieser Betrachtung dessen, was auf uns zutreffen muss, wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott genießen. Und in diesen Versen kommt das Wort Sünde 5-mal vor. Die Lehre von der Sünde ist nie populär gewesen. Und ich denke, in den letzten 25, 30 Jahren ist sie noch unpopulärer geworden. Es gibt viele Menschen, die schon sehr ungeduldig werden, wenn das Wort Sünde nur einmal erwähnt wird. Dennoch ist es mein Auftrag und meine Absicht, bei der Auslegung der Heiligen Schrift deutlich zu machen, dass die Lehre von der Sünde ein genauso integraler Bestandteil der biblischen Lehre ist, wie zum Beispiel die Lehre von der Heiligkeit Gottes oder von der Liebe Gottes. Es ist genauso wahr, wenn man sagt, dass der Mensch sündig ist, wie es wahr ist, wenn man sagt, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und es ist genauso wahr, wenn man sagt, dass Gott Liebe ist. Dies ist eine Wahrheit, die überall in der Bibel zu finden ist. Aber der moderne Mensch oder der moderne Christ will heute nur von der Liebe Gottes hören. Und ich bin nicht bereit, und Gott, helf mir dabei, diesen Weg zu gehen. Den Menschen das zu geben, das geben zu hören, was sie zu hören begehren. Sie zu betäuben, wie die alttestamentlichen falschen Propheten, die nur Worte gesprochen haben, die das Volk hören wollten, die Lügen verbreiteten. Das ist nicht das Evangelium der Bibel. Letztes Jahr gab es eine Beschwerde über mich. Ich weiß nicht, wer das war, aber jedenfalls einige Leute hat es gar nicht gefallen, dass ich über die Sünde gepredigt habe. Und es kam eine Beschwerde. Es tut mir leid, wenn ich jemanden hier geärgert habe. Und eigentlich sollte ich mich dafür nicht entschuldigen. Das ist mein Job. Ich habe mich selber dafür angestellt. Und wenn ich etwas tue, dann tue ich das vom ganzen Herzen. Ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch. Wenn ich etwas tue, dann tue ich das vom ganzen Herzen und nicht halbherzig. Und wenn ich irgendwas weglassen sollte, nur weil es unangenehm ist, dann sollte Tier mich eigentlich feuern. Weil es wäre aus meiner Sicht Arbeitsverweigerung. Seht ihr das? Denn das wäre nicht das Evangelium der Bibel. Ja, das wäre nicht das Evangelium der Bibel. So viel dazu. Glücklicherweise lässt sich das Thema nach einem Ausdruck, welchen Johannes dreimal wiederholt, ganz definitiv leicht gliedern. Wir finden den betreffenden Ausdruck in den Versen 6, 8 und 10. Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dort in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In diesen Versen nun lehrt Johannes, dass wir diese erstaunliche Gemeinschaft miteinander und diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit dem Sohn, welche uns angeboten wird, nicht genießen können wegen der Sünde. Wollen wir uns in Ruhe anschauen, was Johannes hier sagt? Und während wir das tun, möchte ich uns alle daran erinnern, was Johannes als das Wesen der christlichen Position und als selbstverständlich betrachtet. Ja, es ist dies, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, das sollten wir eigentlich von uns sagen können, oder? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, das ist doch unser Standpunkt als Christ. Das ist doch unser Standpunkt als Christ, das sollten wir eigentlich von uns sagen können. Das sollten wir, die wir den Namen Christ mit uns führen, für uns beanspruchen können. Und wenn wir sagen, ich bin Christ, so meinen wir genau das damit. Und wir stellen damit die Behauptung auf, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Dem Gott, den wir letzten Sonntag als Licht beschrieben haben. Das macht doch Sinn, oder? Das Erste, das zwischen uns und diese volle und herrliche Gemeinschaft mit Gott tritt, ist eine Unfähigkeit, das Wesen der Sünde im Allgemeinen zu verstehen. Johannes sagt im Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dort in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wandeln, was heißt das? Wandeln, das ist unser praktisches Lebenswandel. In der Finsternis wandeln heißt also in Sünde, in Unbußfertigkeit, in Unaufrichtigkeit leben. So drückt Johannes es aus. Er sagt, ich sage, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe und dort wandle ich in der Finsternis. Was ist davon zu halten? Es ist eine Lüge, sagt Johannes. Und er entschuldigt sich nicht, dass er so einen starken Begriff gebraut, dass er so direkt sagt, ja, wenn ich dieses sage und jenes tue, ist es eine Lüge. Und er meint zudem, dass ich nicht die Wahrheit sage. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dort in der Finsternis wandeln, das ist es. Wir kehren wieder zu diesem Bild, den ich am Anfang beschrieben habe, zu dieser Kameradschaft, zu dieser Wanderschaft, ja, eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind, die miteinander wandeln. Wenn wir sagen, dass wir mit ihm wandeln und dort in der Finsternis wandeln, dann lügen wir. Es ist nicht wahr. Es ist eine falsche Behauptung. Wir verstellen uns vor den Menschen und vor der Welt und alles, und das alles ist verkehrt. Warum ist das so? Nun, die Antwort des Neuen Testaments ist, dass eine Person, die sich in dieser Position befindet, jemand ist, der das Wesen der Sünde nicht verstanden hat. Johannes sagt aber weiter, dass wir dies nicht nur intellektuell betrachten müssen, sondern es auch praktizieren müssen. Darum sagt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dort in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und die Betonung hier liegt auf das Wort tun. Lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Normalerweise würde man sagen, und sagen nicht die Wahrheit. Aber er sagt nicht hier, und tun nicht die Wahrheit. Die Betonung hier liegt auf das Tun. Ja? Gott tut, was er ist. Gott tut, was er ist. Gott ist nicht nur Licht, sondern er handelt auch als Licht. Und dasselbe gilt auch für uns Menschen. Durch das, was wir tun, zeigen wir, was wir wirklich sind. Wir offenbaren unsere Lehre durch unsere Praxis. Und solche, die die Wahrheit über die Sünde nicht erkannt haben. Das ist das Erste. Die zweite Botschaft steht dann im Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Lass mich das so ausdrücken, dass das zweite Versagen liegt darin, dass wir nicht erkennen, dass sogar unsere Naturen sündhaft sind. Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, Sünde steht hier im Singular. Also er meint nicht unsere sündigen Taten, sondern unsere sündige Natur. Ihr habt nicht verstanden. Noch einmal. Hier, er bezieht sich hier nicht auf unsere sündigen Taten, sondern auf die Natur, die diese sündigen Taten hervorbringt. Hier geht es um den Zustand, dass sowohl die Ursache und auch die Konsequenz dessen ist, was wir tun, den sündigen Zustand in uns. Und das führt uns wiederum zum letzten Punkt in Vers 10. Dort heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn dies vorliegt, erkennen wir nicht, dass wir als Sünder der Vergebung bedürfen. Wir erkennen dann nicht das Wesen der Sünde. Wir begreifen nicht, dass unsere eigene Naturen sündig sind. Und wir verstehen nicht, dass wir alle tatsächlich gesündigt haben und der Vergebung bedürfen. Es gibt gewisse Menschen, die zu sagen scheinen, ich glaube an Gott und ich möchte gerne Gemeinschaft mit ihm haben. Und da ist mir meine Sünde nie so richtig bewusst geworden. Ich verstehe diese Lehre nicht. Wenn du diese Predigt draußen bei draußen vor den Menschen von der Straße halten würdest, würde ich das verstehen. Könnte ich das verstehen? Aber ich bin als Christ erzogen worden. Ich habe immer versucht, Gutes zu tun. Ich verstehe diese Lehre nicht. Ich bin mir der Tatsache nie bewusst geworden, dass ich ein Sünder bin und dass ich Buße tun muss. Also ich verstehe diese Lehre nicht. Das war auch mein Standpunkt vor ein paar Jahren. Ich bin als Christ groß geworden. Ich bin damit groß geworden. Und ich meinte, warum muss ich mich bekehren? Ich kenne doch das alles. Und dann hat Gott mir bewusst gemacht, dass es nicht nur um unsere sündigen Taten geht, sondern um unsere sündige Natur. Unsere Natur ist sündig. Und deswegen sind wir automatisch alle Sünder. Und der Johannes sagt, nun, wenn das dein Standpunkt ist, dann machst du ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in dir. Wenn du sagst, dass du keine Sünde hast, dann machst du ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in dir. Wenn wir nicht erkennen, dass wir Sünder sind und die Vergebung Gottes benötigen, wenn wir nicht erkennen, dass wir sie immer benötigt haben und sie immer noch benötigen, wenn wir nicht erkennen, dass wir immer oder wenn wir denken, dass wir immer vollkommen gewesen sind, oder dass wir jetzt als Christen vollkommen seien, wenn wir nicht erkennen, dass wir Buße tun müssen, dann machen wir, wie Johannes sagt, Gott zu einem Lügner. Denn das Ihn bezieht sich auf niemand anders als auf Gott selbst. Johannes stellt hier lediglich die Lehre der ganzen Bibel vom Anfang bis zum Ende fest. Was lehrt er denn also? Der Apostel Paulus hat uns das wunderbar zusammengefasst im Römerbrief. Dort heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Und dann sagt er im Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Juden meinten, dass mit ihnen alles in Ordnung sei. Jenen anderen, die Heiden, die sind Hunde, sie brauchen das. Wir nicht. Wir sind perfekt. Gott aber überführt den Juden und den Heiden, da ist keiner gerecht, die ganze Welt ist überführt, jeder Mund ist gestoppt worden. Das ist die Lehre von der Bibel. Wenn wir also sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann verleugnen wir die Lehre der Bibel. Und wir verleugnen damit auch die ganze Lehre von der Menschwerdung Jesu Christi. Warum kam der Sohn Gottes auf Erden, auf diese Welt der Sünde? Warum kam er denn? Er kam, um zu erretten, was verloren war. Um Begnadigung und Vergebung der Sünde durch das Vergießen seines eigenen Blutes und das Zerbrechen seines eigenen Leibes am Kreuz zu gewährleisten. Wenn ich sage, dass ich keine Sünde habe, verleugne ich die Menschwerdung Jesu, dann verleugne ich auch seinen Tod und ich verleugne auch seine Auferstehung. Ich mache Gott damit zu einem Lügner. Ja, wenn ich sage, dass ich nicht gesündigt habe, mache ich nicht nur Gott zum Lügner, sondern ich beweise auch, dass sein Wort nicht in mir ist, weil das Wort Gottes uns immer überführt. Ich sage das noch einmal, das Wort Gottes überführt uns immer. Es lässt uns die Notwendigkeit des Kreuzes und des Sühnungswerkes Christi und all der wunderbaren Vorkehrungen, die Gott getroffen hat, einsehen. Lass mich das zusammenfassen. Wenn man nicht die richtige Haltung der Sünde gegenüber einnimmt, bringt dies folgende Konsequenzen mit sich. Es bedeutet, dass wir immer noch in der Finsternis wandeln. Dass unsere ganze Einstellung eine Lüge ist. Wenn ich sage, dass ich ein Christ bin und die Welt weiß, dass ich ein Christ bin und ich weiter in der Finsternis wandle, dann bin ich ein Lügner. Ich täusche vor, etwas zu sein, was ich gar nicht bin. Ich belüge andere Menschen. Daneben belüge ich aber auch mir selbst und ich betrüge mich selbst. Außerdem mache ich Gott zum Lügner und letztendlich betrate ich diese erstaunliche Sache, die Gott in Christus getan hat, als völlig unnötig. Ich lache Gott der ewigen Liebe ins Gesicht, der seinen eingeborenen Sohn zu unserer Errettung und Erlösung in die Welt gesandt hat. Und es ist völlig offensichtlich, dass ich keine Gemeinschaft mit Gott habe. Denn Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Eine solche Lüge kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Die Lehre von der Sünde ist wesentlich und unverzichtbar. Und wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Sünder bin und Buße tun muss, und wenn meine einzige Hoffnung nicht in Christus und in seinem Tod für mich am Kreuz ist, und wenn meine Hoffnung nicht in seiner Auferstehung zu meiner Rechtfertigung ist, dann habe ich nicht nur keine Gemeinschaft mit Gott, sondern wohne immer noch in völliger Finsternis. Ja, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, müssen wir nicht nur ein klares Verständnis der Natur Gottes haben, sondern wir müssen auch ein genauso klares Verständnis über uns selbst und unsere eigene sündige Natur haben. Doch Gott sei Dank, deswegen liebe ich die Bibel so sehr. Gott sei Dank lässt der Apostel uns nicht dabei stehen. Er lässt uns nicht dabei stehen. Nachdem er uns von unserer Sünde überführt hat, in denselben Versen, sagt er uns etwas über die herrliche Vorkehrung, die Gott getroffen hat. Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und jetzt tut Gott etwas. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ha. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er auch im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist unser Teil. Wir müssen unser Teil tun. Wenn wir unsere Sünden bekennen, tut Gott was. Heißt es, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Zeitform, die der Apostel hier nutzt, also die griechische Zeitform, die er hier nutzt, die gibt's im Deutschen nicht. Im Deutschen gibt's nicht. Diese Zeitform weist nicht auf eine einmalige Handlung hin, sondern sie betont eine immerwährende Handlung. Ihr habt nicht verstanden. Es geht also nicht um eine einmalige Handlung, sondern um eine tägliche Reinigung. Es gibt eine Szene im Johannes Evangelium, Kapitel 13. Dort Jesus in diesem Gründonnerstag, an diesem Gründonnerstag war er in diesem Obersaal mit seinen Jüngern. Er hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Und dann irgendwann ist er aufgestanden. Er hat sein Obergewand ausgezogen. Er hat Wasser genommen. Er hat ein Tuch oder was auch immer, ein Handtuch genommen. Und er fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und er kommt zu Petrus. Und Petrus sagt, Herr, du wäschst mir die Füße? Und Jesus sagt, das, was ich jetzt tue, das verstehst du jetzt nicht. Aber erst später wirst du es verstehen. Und Petrus sagt, nee, das will ich nicht. Du kannst mir nicht die Füße waschen. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Jesus sagt das genau dort. Gemeinschaft. Wieder das Wort Gemeinschaft. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und Petrus sagt, Herr, wenn das so ist, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Und Jesus sagt, wer gebadet ist, braucht nicht normal sich zu waschen, sondern er braucht nur seine Füße zu waschen. Und ihr seid alle gebadet. Ihr seid alle rein, außer nur einen. Damit meint er den Judas, der ihn verraten hatte. Aber was meinte Jesus damit? Was meinte Jesus damit? Er meinte damit, dass wir gebadet sind in das Blut, in sein eigenes Blut. Wir sind gebadet. Er hat uns gerechtfertigt durch sein Blut. Aber nun sind wir auf den Straßen dieser Welt unterwegs. Wir sind auf der Pilgerschaft. Wir sind auf der Wanderschaft auf den Straßen dieser Welt. Und wenn wir unterwegs sind, verschmutzen wir unsere Füße. Seht ihr? Unsere Füße werden verschmutzt und die müssen wir waschen. Jesus meinte damit genau das, was Johannes hier sagt. Unsere tägliche Reinigung, wir brauchen eine tägliche Reinigung. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir sind gebadet in das Blut Jesu Christi. Wir sind neu geboren. Wir sind neu geboren, aber wir sind noch auf dieser Welt. Und wir sündigen immer noch. Wir sündigen immer noch. Wir sind nicht vollkommen. Deswegen brauchen wir täglich diese Reinigung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Darum geht es. Das Blut Jesu Christi hat immer noch diese Kraft. Er hing am Kreuz, er hat alle unsere Missetaten auf sich genommen. Alle unsere Missetaten, alle unsere Sünden, alle unsere Gebrechen, alle unsere Zweifel, alle unsere Sorgen, alle unsere Krankheiten. Und wie wir heute schon mal gehört haben, er hing dort nackt. Nackt. Die Römer, wenn sie die Verurteilten gekreuzigt haben, haben sie sie nackt gekreuzigt. Sie haben sie nackt gekreuzigt. Wenn wir an Adam und Eva denken, im Garten Eden, als sie gesündigt haben, das Erste, was ihnen aufgefallen war, war, dass sie nackt waren. Und genau das tut die Sünde mit den Menschen. Die Sünde macht uns nackt. Sie stellt uns bloß. Und Jesus kam, nahm unsere Nacktheit, kam unsere Blöße, nahm unsere Scham auf sich und er ging bis ans Kreuz. Und er kleidete uns neu mit seiner Gerechtigkeit. Er kleidete uns neu mit seiner Heiligkeit. Er kleidete uns neu mit seiner Liebe. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen.